Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und Selbstbestimmt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Das heutige Thema, das hochsensible Kind. Wir kommen ja bereits hochsensibel auf die Welt, auch wenn uns das da noch nicht bewusst ist, wir noch keinen Begriff davon haben, dann spüren wir ja schon etwas, nehmen etwas wahr. Und deshalb kann die Frage auch sehr hilfreich sein als Erwachsene dann, woran erkennen wir denn, dass ein Kind oder unser Kind hochsensibel ist? Was können wir dann vielleicht beachten? Wie können wir auf dieses Kind gut eingehen? Und genau darum kann es heute mal gehen. Und auch um die Frage, wir sind ja selber auch mal hochsensible Kinder gewesen. Ja, es gibt ja diesen Begriff des inneren Kindes, das in uns weiterlebt. Und da können wir uns auch mal drüber unterhalten, was können wir tun? Was braucht vielleicht auch dieses innere Kind? Genau darum kann es heute in dieser Folge gehen. Hallo, ich bin Martin und lebe in der quirligen Metropole Berlins, was als hochsensibler und feinfühliger Mann meistens ziemlich herausfordernd sein kann. Als HSP-Coach liebe ich es, andere hochsensible Menschen dabei zu begleiten, ganz sanft von Überreizung und Erschöpfung hin zu ihrer inneren Kraft und Leichtigkeit zu gelangen. Mit diesem Podcast möchte ich auch dir für deinen Weg hilfreiche Einblicke, Erkenntnisse und praktische Tipps zu hochsensiblen Herausforderungen und Möglichkeiten mitgeben. Ja, heutiges Thema, das hochsensible Kind. Woran kann ich erkennen als Eltern oder auch als Bezugsperson, dass mein Kind oder ein Kind hochsensibel ist? Und was können wir dann beachten? Was sollten wir tun? Was sollten wir vielleicht auch unterlassen? Genau darüber können wir heute mal sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich dafür die Stefanie Kleinoschek von Kindskraft zu Gast habe. Hallo Stefanie, grüße dich.
Hallo Martin, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Schön, dass wir das heute gemeinsam besprechen können. Und Stefanie, bevor wir ins Thema einsteigen, magst du noch ein paar Worte zu dir erzählen?
Sehr gerne. Also ich, wie du schon gesagt hast, bin Stefanie. Ich lebe mit meiner Familie in einer Patchwork-Familie und 4 gemeinsamen Kindern in Wien. Wir haben auch einen 2-jährigen Hund, der uns am Laufen hält, wortwörtlich. Und beruflich begleite ich vor allem hochsensible Mamas, wie sie mit ihrer eigenen Hochsensibilität oder auch mit ihrem hochsensiblen Kind oder Kindern so gut zurechtkommen, dass sie alle ihre Aufgaben schaffen, dass sie da ihr eigenes Nervensystem beruhigen können und in ihre eigene Stabilität und Ruhe zurückkommen und eben Erschöpfung und Stress hinter sich lassen können.
Ah ja, spannend. Ja, da bist du ja jetzt sozusagen zu dem Thema auch genau richtig, dass wir da uns drüber unterhalten können. Und das wäre auch gleich so meine erste Frage. Wie bist du denn persönlich zu diesem Thema gekommen, also so Thema Kindskraft? Was ist so dein persönlicher Bezug dazu?
Das ist wirklich ganz viel eigene Geschichte, weil ich schon früh den Wunsch gehegt habe, mein eigenes Business zu führen. Und parallel dazu von klein auf eben immer dieses, sei doch nicht so eine Mimose, wieso jammerst du viel rum, mach dir nicht so viel Gedanken, eben einfach immer mitbekommen habe und niemals einen Begriff dafür hatte. Und erst als ich erwachsen war, mitten in einer meiner Ausbildungen, kam die Ausbildnerin eben mit diesem Begriff zu mir. Und dann hat das, glaube ich, so den Stein wirklich ins Rollen gebracht. Da waren meine Söhne, die sind jetzt 13 und 11 und die Kinder von meinem Partner sind ziemlich gleich alt. Und als mein älterer Sohn ganz klein war, habe ich das eben erfahren und das war so wie augenöffnend für mich. Und ab dem Moment habe ich gewusst, in welche Richtung ich mit meinem Business weitergehen möchte oder könnte. Aber dann habe ich noch mein zweites Kind bekommen und dann war ich noch so, ich weiß nicht, wirklich eigenes Business. Dieser Mut hat dann eben gefehlt. Und das ist dann Stück für Stück eben gewachsen. Und jetzt bin ich schon, ja, eine Weile mit Kindskraft eben aktiv. Und das macht unglaublich viel Freude.
Ja, sehr spannend. Wie hast du denn den Mut dann so entwickeln oder finden können, dann doch, ne, gerade auch mit Kindern und noch ein Kind, dann das Ganze dann so für dich zu entwickeln? Wie kam das für dich?
Das war ehrlicherweise das Leben, das offensichtlich schon wollte, dass ich dieses Business aufbaue, weil ich im ersten Lockdown damals 2020 wurde ich von meiner damaligen Arbeitgeberin, das war auch so ein kleines Online-Business, für das ich da gearbeitet habe, gekündigt. Aber es hat ihr gleichzeitig unglaublich leid getan, weil sie mich ja als Mensch nicht kündigen wollte, sondern das hat organisatorische Gründe in der Firma gehabt bei ihr. Und wir sind beide, eben weil erster Lockdown, heulend, aber beim Zoom-Call gesessen und es war für beide eine sehr emotionale Situation. Und eigentlich, weil ich mit ihr damals schon darüber gesprochen hatte, dass ich mein eigenes Business aufbauen möchte, habe ich dann das für mich so gedreht, so hey, das ist jetzt die Chance, das wirklich aufzubauen. Und sie hat mich dann tatsächlich noch über die ersten Monate eben so mit unterstützt und eben auch ihre Insights mitgegeben. Also im Endeffekt war sie eine der Wegbereiterinnen für mich, dass ich diesen Sprung auch wirklich gewagt habe. Und im Nachhinein bin ich ihr einfach unglaublich dankbar, weil ich ohne diese Kündigung mit Sicherheit den Schritt ewig weit hinausgezögert und möglicherweise nie gegangen wäre.
Ja, interessant. Und ich finde es gerade auch spannend, so diese Frage, ne, das trifft ja vielleicht, betrifft ja vielleicht auch einige, die jetzt vielleicht auch zuhören, so mit Kindern so ein eigenes Business aufzubauen, so als gleichzeitig auch als Mutter. Vielleicht magst du ja noch kurz erzählen, wie hast du das so erlebt? Das stelle ich mir ja schon auch sehr, sehr, ja, herausfordernd vor.
Es war extrem herausfordernd, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon alleinerziehend war mit den Kindern. Das heißt, ich war da nicht mehr mit dem Vater meiner Kinder zusammen. Und das war phasenweise wirklich die Hölle mit all den Themen, die da auf mich zugekommen sind. Natürlich finanzielle Themen, organisatorische Themen mit den Kindern. Dann gibt es natürlich immer Menschen im Umfeld, die sagen, um Gottes Willen, mach das nicht. Und über die hinwegsetzen. Also es war eine harte Reise. Und so die letzten 2 Jahre hat sich's wirklich so wunderschön eingependelt, dass ich sage, ja, war nötig, diese Herausforderungen zu erleben, weil es einfach ohne diese Herausforderungen mit Sicherheit nicht so toll wäre, wie es jetzt ist.
Ja, gibt es denn da etwas, was dir da besonders geholfen hat? Etwas, wo du sagst, das war, oder was du selber für dich entwickelt hast, wo du sagst, das war eine Sache, eine Entwicklung, die war ganz besonders hilfreich dafür.
Tatsächlich das Thema Kontrolle loslassen. Das war, oder das sehe ich auch bei meinen Mentorings mit den Klientinnen, das ist einfach das Riesenthema, mit dem jeder Mensch auf eine gewisse Weise zu kämpfen hat, weil wir alle, Kontrolle ist so ein schwieriger Begriff, finde ich, weil es im Endeffekt ja nur jede Situation ist, wo ich sage, wie kann ich sie vorhersehen, wie kann ich sie abfedern, wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen, das ist ja alles, was hinter der Kontrolle steckt. Und das war wirklich der absolute Game Changer für mich. Und das habe ich aber ehrlicherweise nicht alleine geschafft. Ich habe da zwei ganz wundervolle Lisas an meiner Seite. Die eine macht Theta Healing, die andere ist im psychologischen Bereich tätig, so wie ich auch. Und ohne die beiden Lisas hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft, da so weit zu kommen, um eben diese Themen aufzulösen, um mich da wirklich in dieses tiefe, ja, fast schon blinde Vertrauen fallen zu lassen. Und blind meine ich jetzt nicht negativ, sondern wirklich in dieses stille Vertrauen, es wird schon alles gut gehen.
Ja, so ein Urvertrauen, was
ja,
da
genau,
eine Rolle spielt, ja. Ich finde das ganz spannend, diesen Begriff der Kontrolle, ne? Also Kontrolle worüber und wofür brauche ich die da eigentlich? Das ist eigentlich spannend. Eigentlich ist das nochmal ein ganz eigenes Thema. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Und gerade vielleicht eben auch, ne, ob jetzt als sozusagen Businessfrau oder Mann oder jetzt eben auch als Elternteil, dieses Kontrolle loslassen, glaube ich, ist sowieso ein ganz wichtiger, spannender Punkt. Oder wie hast du das vielleicht auch in Bezug auf deine Kinder erlebt?
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Punkt und meiner Meinung nach tatsächlich auch bei Hochsensiblen ein massiv großer Punkt, weil gerade Hochsensible ja dieses Bedürfnis haben, überall mithalten zu wollen, zumindest solange sie jetzt noch nicht wissen, wie sie das anders für sich handeln können. Und daraus entwickelt sich dann ein ganz, ganz starkes Bedürfnis nach Kontrolle, weil je mehr ich das Gefühl habe oder mein Nervensystem das Gefühl hat, ich kann die Situation beeinflussen, umso vermeintlich sicherer fühlt sich natürlich das Nervensystem, was ja eine Utopie ist. Das ist ja völlig unrealistisch, aber das ist eben der Weg, den wir alle dann eben gehen und lernen dürfen. Und bei den Kindern geht es so weit, dass ich sage, ich lasse die Kinder los und es ist okay, dass ich mit der Angst lebe, dass ihnen was passieren kann. Das fängt im ganz Kleinen dabei an, dass ich die Kinder aufs Klettergerüst klettern lasse und nicht denke, oh mein Gott, was könnte da als nächstes passieren? Oder so wie im Alter, wo jetzt meine Kinder sind, dass ich sie, ich bin nicht in Wien aufgewachsen, ich bin am Land groß geworden, da gibt es keine U-Bahnen, da gibt es keine ewig langen Busstrecken. Das heißt, ab dem Alter, wo meine Kinder auf die Idee kamen, sie wollen jetzt auch mal alleine mit der U-Bahn fahren, war es bei mir so ein, oh mein Gott, alleine U-Bahn fahren, das ist für mich teilweise noch eine Herausforderung gewesen, als ich nach Wien gezogen bin. Und ich war erwachsen. Und das war so, nein, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Und wenn ich da dann zurückdenke an diesen Moment, wo ich meinen Kindern ehrlich gesagt habe, ich habe Angst, dass etwas passiert, das hat nichts mit dir zu tun, sind die Themen viel, viel leichter zu lösen. Das setzt allerdings voraus, dass ich mit dieser Ängste und dieser Themen bewusst bin, weil sonst kann ich mein Kind da nur einschränken. Sonst führt das dazu, dass man sagt, ja, du bist noch zu jung, du kannst das noch nicht, du musst erst erwachsen werden, du musst erst groß werden. Das sind ja dann all diese Aussagen, die dann ja Kinder zu hören bekommen, weil es eigentlich die Themen der Eltern sind. Und da habe ich es ganz intensiv gemerkt, dass das Thema Kontrolle die ganze Zeit präsent ist, wenn ich es nicht auflöse und dadurch eben meine Kinder in ihrer eigenen Entwicklung massiv einschränke.
Ja, und du sprichst da auch dieses, in Bezug auf die Kontrolle auch das Thema an, diese eigenen Muster, die wir da mit uns rumtragen als erwachsene Menschen und die wir dann natürlich bewusst oder unbewusst, auch ob wir es wollen oder nicht, ja dann auch weitergeben, ne? Und
richtig, ja.
Das ist ja schon etwas, also das finde ich deswegen spannend, das ist ja schon etwas, was wir auch so Menschen auch mitgeben könnten. Wie kann ich da eben auch vielleicht anders damit umgehen? Da können wir auch gerne nochmal zurückkommen. Ich würde ganz gern vorher nochmal wissen, bei deinen eigenen Kindern, hast du dort auch das erlebt oder hast du das so wahrgenommen, dass ein oder mehrere Kinder eben auch hochsensibel sind? Wie war das für dich? Weil gerade so diese Frage, ne, woran erkenne ich das? Wie erkenne ich das? Wie hast du das für dich vielleicht dann auch erlebt?
Es ist tatsächlich so, dass meiner Meinung nach beide Kinder hochsensibel sind oder Tendenzen haben. Also der Ältere hat definitiv die Tendenzen in diese Richtung und der Jüngere ist hundertprozentig ein hochsensibles Kind auf allen Ebenen und da gibt es enorm viele Parallelen zwischen ihm und mir. Und das ist natürlich gleichzeitig etwas, was mich in dieser jungen Mama-Rolle dann extrem getriggert hat, weil er mir ständig den Spiegel vorgehalten hat. Und wenn ich es nicht geschafft hätte, mit ihm da diese Situationen gemeinsam aufzulösen und eben an meinen Triggern zu arbeiten, dann wären wir jetzt immer noch in Wutausbruch 3.596.000. Und das ist eben das, was man bei hochsensiblen Kindern oft erlebt, eben aufgrund dieser Überreizung, aufgrund dieser Reizüberflutung in unterschiedlichsten Momenten, Situationen, die ja unterschiedliche Reize betreffen können, nicht Reize, sondern Sinne betreffen können, zeigt sich das bei den allermeisten hochsensiblen Kindern mit extremen Gefühlsstürmen, mit extremen Wutausbrüchen. Und das wirkt nach außen hin dann schnell mal als nicht reguliert, willensstarkes Kind. Willensstark ist ja gut auch, aber als aggressives Kind, als ein Kind, das sich nicht zu verhalten weiß. Und das ist natürlich dann schwierig, da im Außen auch so zu reagieren, dass das Kind nicht die ganze Zeit runtergemacht wird. Jetzt benimm dich nicht so, hör auf, sei nicht so laut, schrei nicht so rum. Was ist denn schon wieder? Was hast du für ein Problem? Und in solchen Situationen habe ich das sehr stark gemerkt, dass es da unglaublich wichtig ist, zuerst in meine eigene Ruhe zu kommen, weil eben nachdem die Kinder entwicklungsbedingt ja von uns Erwachsenen abhängig sind, weil das ist immer so dieses Paradoxe bei den Säugetieren, finde ich. Wir haben so ein hochentwickeltes Gehirn und gleichzeitig sind wir die meiner Meinung nach einzige Rasse, wenn man es jetzt von Säugetieren her nimmt, die so lange von einem Erwachsenen abhängig sind, weil kein einziges anderes Säugetier ist so lange von einem erwachsenen Tier abhängig, sondern kann schon viel früher selbstständig leben. Und dadurch manifestieren sich natürlich solche Dinge viel eher. Und gleichzeitig ist das Kind tatsächlich abhängig vom Nervensystem der Mutter. Und wenn die Mutter immer hibbelig und angestrengt und erschöpft ist, dann ist das Kind irgendwann auch so. Und dann ist das eben genauso dieser blöde Spiegel. Und ich weiß, ich bohre da in offenen Wunden, weil eine Mutter, die ohnehin schon erschöpft ist, will nicht unbedingt hören, dass es an ihr liegt, dass sie was ändern muss oder darf, und weil es natürlich schon auch der Charakter des Kindes ist. Trotzdem eben, weil ich ja mit meinem erwachsenen Nervensystem eigentlich schon fähig sein sollte, mich selbst zu halten, aber da ich immer in mein inneres Kind zurückkippe, kommuniziere ich als Mutter nicht aus der Erwachsenenebene, sondern immer aus der Kindebene. Das heißt, es stehen sich dann zwei Kinder gegenüber. Die Mutter, die schreit, das Kind, das schreit, und das kann sich nicht auflösen, solange nicht einer, und in dem Fall kann es nur die Mutter machen, weil das Kind diese Entwicklung noch nicht gemacht hat, da sagt, wow, Moment, stopp, cool down, ich eskaliere da gerade, das Kind eskaliert automatisch oder das nächste Mal eskaliert das Kind als erstes, weil es das eben so gelernt hat. Da kann nur ich als Erwachsene das Kind runterholen. Das Kind kann das noch gar nicht können. Und ich weiß, das ist schwer auszuhalten für meine Mütter in den Mentorings. Und wenn ich sie da durchgebracht habe, dass sie das einfach auflösen, das sind neue Menschen. Das ist wie ein neues Leben für sie. Und alle, die ich dadurch begleitet habe, sind unglaublich dankbar und glücklich dafür, dass sie diesen Weg gegangen sind.
Ja, das kann ich mir sehr wertvoll vorstellen. Und du hast jetzt an der Stelle von Müttern gesprochen. Das heißt, du begleitest hauptsächlich oder generell Frauen, Mütter?
Genau.
Ah, ja. Und würdest du denn sagen, dass es so nach deiner Erfahrung, gibt es da nochmal Unterschiede vielleicht zu Männern oder Vätern im Umgang damit? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich gleich? Weil das ist so jetzt so mal meine Erfahrung, ne? Es gibt ja so auch so eine männliche Sozialisierung, wo es auch nochmal viel darum geht, dieses Thema Gefühle nicht so zeigen zu können, jetzt im klassischen, in der klassischen Erziehung, ne? Gefühle nicht so zeigen zu können, dieses Stärke vorspielen zu müssen, ein starker oder mutiger Junge weint nicht und so weiter. Wie erlebst du das vielleicht auch in der Begleitung von den Müttern, wie sie das vielleicht auch bei ihren Ehepartnern oder generell bei ihren Partnern erleben?
Ich beobachte bei den Müttern, mit denen ich arbeite, dass es sehr unterschiedliche Partnerschaften gibt. Und ich sag mal, ich kann es ungefähr 50-50 so aufteilen, dass 50% der Klientinnen, mit denen ich arbeite, einen Partner an der Seite haben, mit dem sie da sehr gut darüber sprechen können. Die trotzdem, also die Männer, die trotzdem ihre eigenen Themen haben, und da ist der Level der Reflexion sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es solche, die sagen, ah, ich sehe es und ich komme nicht drüber, bis hin zu denen, die sagen, ich sehe es, ach ja, stimmt, was kann ich tun, damit ich es verändern kann. Also da ist die Bandbreite schon mal sehr groß. Und dann gibt es trotzdem noch diese anderen 50%, die in diesem, sage ich mal, konservativen Bild hängen oder in dieser konservativen Situation, wo der Mann quasi so dieser, ja, sei nicht so und reg dich nicht so auf und du musst einfach härter sein, die wirklich diesen harten Partner an der Seite haben, wo es eine Herausforderung ist, die Hochsensibilität auszuleben, wo es eine Herausforderung ist, das ehrlich zu sagen und auf der anderen Seite auf Akzeptanz zu stoßen, weil mir geht es auch gar nicht darum, das ist auch unrealistisch, dass der andere Part, und das muss jetzt gar nicht der Partner sein, das kann auch die eigene Mutter oder wer auch immer sein im Umfeld, dass der andere oder die andere das versteht. Wir selbst verstehen uns ja nicht mal immer so gut. Wie soll ich dann von jemandem anderen erwarten, dass er meine Hochsensibilität versteht? Solange ich jetzt nicht hundertprozentig dazu stehen kann und sagen kann, das ist so, ich wünsche mir, dass du es akzeptierst, ich kann es nicht ändern, Punkt, weil das ist eben eine neurodiverse Art im Gehirn. Und das sind ja alle Menschen. Neurodiversität bedeutet ja nur, dass jedes Gehirn anders ist. Das heißt ja nichts anderes im Endeffekt. Und wichtig ist, dass der andere das akzeptiert und annehmen kann und sagen kann, okay, ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung, warum du dich so fühlst, und es ist in Ordnung, dass du dich so fühlst, wir finden gemeinsam die Lösung. Und da kann ich ihm die Paare in 50-50 in etwa aufteilen.
Und wenn du das so beschreibst, dass bei den Kindern, wenn dann Eltern zum Beispiel feststellen, mein Kind ist vielleicht hochsensibel und das zeigt es durch so eine, ja, eigentlich so eine Übersprungshandlung oder so eine kompensatorische Handlung, dass es dann eher Wutausbrüche hat, also dass dann so die Emotionen hochkochen. Gibt es denn noch weitere Anhaltspunkte, an denen du festmachst, das Kind ist hochsensibel? Also zum Beispiel, mir wurde sowas berichtet, wie dass manche Kinder dann auch sehr häufig in den Rückzug gehen und dann auch für sich alleine viel spielen, weil sie sozusagen sich ganz automatisch und unbewusst vor äußeren Reizen schützen. Sind das auch so Beobachtungen, die du hast, oder gibt es da noch weitere?
Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, den ich eigentlich bei all den Klientinnen beobachte, wobei sich das auch in der Entwicklung der Kinder unterscheidet. Die ganz jungen Kinder, die das noch nicht kennen, noch nicht wissen, dass sie so in diese Selbstregulation gehen dürfen und können, die lernen das zum Beispiel dann an der Mutter über das Mentoring. Da habe ich etliche Klientinnen begleitet, die junge Kinder haben, die so 2, 3 sind, die das natürlich noch nicht können und das dann über die Mutter im Laufe des Mentorings lernen. Und da hatte ich erst kürzlich wieder ein Gespräch mit einer Klientin, da ist die Tochter inzwischen 3,5 oder knapp 4. Und sie hat mir gesagt, sie waren bei einer Feier und die Kleine hat sich einfach, obwohl da, glaube 10 andere Kinder waren, hat sie sich einfach alleine in einen Raum zurückgezogen und war dort das glücklichste Kind überhaupt. Und das sind dann so die Momente, wo ich erkenne, gut, dieses Kind hat schon die Entdeckung gemacht, was es bedeutet, sich zurückzuziehen. Andere dürfen das noch lernen. Parallel dazu ist sehr, sehr auffallend, dass eben alle Sinne in irgendeiner Weise betroffen sind. Bei den einen mehr das Hören, bei den anderen mehr das Sehen, bei den dritten mehr das Spüren, das Fühlen. Wenn zum Beispiel kratzige Stoffe auf der Haut einfach total unangenehm sind, wenn die Sockennaht irgendwo drückt, wenn das Essen versalzen, oder versalzen ist es ja meist gar nicht, das ist einfach zu intensiv vom Geschmack her. Es sind die Geräusche, sind zu laut oder ganz intensive Gerüche sind auch eine Herausforderung. Und Licht kann durchaus auch eine Herausforderung sein. Weniger das Sonnenlicht als so künstliches Licht. Das heißt, ich arbeite da wirklich auf allen Ebenen mit den Klientinnen, dass ich schaue, welche Sinne sind denn wie ausgeprägt, wo braucht es Unterstützung. Weil unterm Strich, es ist egal, wie unser Gehirn oder Nervensystem funktioniert, ob das jetzt Hochsensibilität oder etwas anderes ist, weil ich ja als Pädagogin, und ich arbeite ja nicht nur psychologisch, sondern auch als Pädagogin, da hatte ich ja auch Kinder im Kindergarten mit ADS, ADHS. Schlussendlich braucht einfach jedes Kind nur die entsprechenden Tools, wie es durch den Alltag kommt. Und das Grenzen setzen und die eigene Klarheit, was brauche ich, damit es mir gut geht, und dieses Selbstverständnis, wenn das jemand anderer nicht akzeptieren kann, dass ich trotzdem meine Grenze halte. Also das ist das Allerwichtigste, und das ist egal, unter welchem Deckmantel das dann läuft, weil es nur darum geht, dass sich jeder in seiner Haut sprichwörtlich am wohlsten fühlt.
Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ich in meiner Arbeit sehr deutlich immer wieder wahrnehme und auch versuche zu vermitteln. Und da finde ich, passt auch das, was du davor gesagt hattest, dieses, ich nenne das immer das Modelllernen, ne? Also Kinder können ja erstmal nur, die haben ja erstmal nur den Referenzrahmen der Eltern. Deswegen finde ich ja auch dieses Gespräch hier so wertvoll, weil Kinder können ja erstmal nur sozusagen von dem lernen, wie Eltern mit etwas umgehen, wie sie mit sich selbst umgehen, wie sie mit Konflikten, mit Stress umgehen und so weiter. Und das Spannende, was ich dabei finde, ist ja, Kinder lernen ja nicht in dem Moment, Mama und Papa machen das so und so und reflektieren das dann, sondern sie lernen ja, sie verallgemeinern das ja. Sie lernen ja, man macht das so und so. Also das wird ja dann so gefühlt naturgegeben. Ja, das wird ja so ein Konstrukt, ein Glaubenskonstrukt, als wäre das immer und überall so, obwohl das ja nicht stimmt. Und ich finde, das ist ja auch ein Ansatz, an dem man gut ansetzen kann. Und gerade bei diesem Modelllernen, wie vermittelst du das denn für die Eltern, dass dieses Modelllernen, dass sie genau das ändern können? Also, dass sie anfangen zu verstehen, so wie ich das vorlebe, so wird das mein Kind auch übernehmen. Und gerade in Bezug auf hochsensible Kinder, die dann vielleicht auf all diesen Sinneskanälen, die du gerade beschrieben hast, ja dann auf unterschiedliche Weise sehr sensibel, sehr empathisch sein können, auch durch das Nervensystem, dann, ne, das geht dann zum Gehirn, wird dann dort verarbeitet. Was vermittelst du denn da an der Stelle, wenn jetzt ein Elternteil feststellt, okay, mein Kind ist hochsensibel, das hat genau diese Phänomene, sag ich mal, oder Symptome, die du gerade beschrieben hast. Was wäre denn so ein erster guter Schritt zu sagen, und ich möchte jetzt meinem Kind das anders vorleben? Was wäre da so ein erster guter Schritt?
Der wichtigste Schritt ist wirklich die Annahme der eigenen Hochsensibilität oder egal welche Charaktereigenschaft. Weil wenn ich das bei mir selbst nicht akzeptieren kann, dann kann mein Kind das von mir gar nicht lernen. Das ist das klassische Beispiel bei den Müttern, die von einem Tattoo zum nächsten hetzen und gefühlt immer zuerst für die anderen da sind und nicht auf sich selbst schauen. Als Kind oder jedes Kind ist dann noch so in dieser entwicklungsbedingten egoistischen Bubble, gar nicht, weil es das Böse meint, sondern weil es entwicklungsbedingt halt so ist, weil es ja abhängig ist von den Erwachsenen. Das heißt, da sind sie sehr ich-zentriert. Ab dem Moment, wo sie dann immer mehr das Außen auch bemerken, sehen sie dann, oh, unbewusst, die Mama schaut immer zuerst auf die anderen und sie selbst macht sich dadurch unwichtig. Und da lernen dann die Kinder an diesem Modell lernen, oh, ich bin auch nicht wichtig, ich sollte auch zuerst auf die anderen schauen. Das heißt, der Schritt geht eigentlich massiv zurück für die Mütter, zu sagen, wie kann ich mich wieder wertschätzen? Wie kann ich mich wieder an erste Stelle stellen? Dann kommen all diese, oh mein Gott, schlechtes Gewissen, das kann ich nicht machen, ich bin kein Egoist. Ich will mich nicht vor die anderen stellen, weil ich bin ja nicht wichtiger als die anderen. Das sind dann all diese Themen, die da rauskommen. Das heißt, der erste wichtige Schritt in der Zusammenarbeit ist wirklich mal hinzuschauen, wer bist du eigentlich? Wer möchtest du sein? Wie fühlst du dich? Wie möchtest du dich fühlen? Und aus dem heraus ist das dann wie so ein Wasserfallsystem, wo sich dann alles andere ableitet.
Ja. Das heißt, erstmal wirklich auf sich schauen und das Kind dann vielleicht auch nicht, ich sag jetzt mal so, als Projektionsfläche wahrscheinlich auch nutzen, ne? Also das
Ja.
Kind ist erstmal so, wie es ist. Und zu bemerken, wenn ich möchte, dass das Kind mit anders mit diesen Dingen umgeht, darf ich erstmal bei mir selber schauen, wie gehe ich denn eigentlich mit diesen Dingen um? Also wie gehe ich mit Stress um, wie gehe ich mit Grenzen setzen um? Und ich finde das deswegen auch so spannend, weil da können wir ja wahrscheinlich auch von uns selbst ganz viel berichten. Also würde ich gerne noch mal wissen, wie das bei dir war, weil tatsächlich habe ich gemerkt, dass das ja auch unabhängig jetzt von Kindern generell so ist, dass wenn ich möchte, dass sich Dinge verändern, dann darf ich ja erstmal wirklich schauen, wie kann ich bei mir selber überhaupt verändern, wie ich mit mir umgehe. Also das ist ja immer auch sozusagen ein Spiegelbild von mir selbst, wie auch im Außen da mit mir auch umgegangen wird und kommuniziert wird. Und wie hast du das vielleicht auch bei dir persönlich erlebt, so diese ersten Schritte in Richtung ja, Selbstfürsorge, Selbstachtsamkeit, wie war das für dich?
Das war wirklich eine intensive Reise, weil da natürlich so viele Themen rauskommen und meiner Meinung nach nichts mehr triggert als die Beziehung zu einem Partner und dem eigenen Kind. Weil da natürlich, so wie du jetzt gerade selbst gesagt hast, all diese Themen an die Oberfläche kommen. Und wenn ich da nicht den Mut habe, hinzuschauen, das heißt, eine ganz große Portion Mut gehört auch dazu, da wirklich bereit zu sein, hinzuschauen und zu sagen, oh, wieso hat mich das jetzt so aufgewühlt und warum hat mich das jetzt gerade so getriggert? Nur dann kann ich weiterkommen, aber nicht dann in diesem Warum, in dieser Opferhaltung quasi hängen bleiben, weil ich bin ja so arm. Das ist ja dann quasi das nächste Thema, was da dazu kommt, sondern wirklich zu sagen, wie komme ich da raus? Und mich wieder in diese Handlungsfähigkeit zurückbringen, in diese Selbstbestimmung. Was kann ich tun, um da rauszukommen? Weil ganz viele, das kennst du sicher auch aus deiner Arbeit, hängen ja dann so in dieser Opferhaltung fest und sind dann extrem leidend und kommen dann nicht wirklich weg davon. Und was da mir auch ganz extrem auffällt, das kenne ich auch von mir aus der Vergangenheit, wir jagen alle so diesem perfekten Leben nach und wir wollen auch bei unseren Kindern, dass sie mal das perfekte Leben haben. Dadurch übersehen wir aber, dass es jetzt gewisse Herausforderungen gibt, die wir zu schaffen haben und auch die aus einer Leichtigkeit heraus schaffen dürfen, weil das Leben darf leicht und einfach sein. Das ist jetzt aber nicht einfach so leicht und einfach, sondern das ist deswegen leicht und einfach, weil wir mit einer einfachen Haltung drangehen. Mein Leben ist ja deswegen jetzt nicht nur, weil ich sage, ich habe jetzt das perfekte Leben für mich, habe ich ja keine Herausforderungen mehr, weil wir wachsen alle nur an den Herausforderungen. Das heißt, mein Ziel in den Mentorings ist auch, dass die Mütter nicht nur für sich selbst, sondern auch den Kindern mitgeben, es ist okay, dass es Herausforderungen gibt. Genau diese Frustrationen brauchst du, um daran zu wachsen, weil du so viel resilienter wirst. Das heißt, meine klare Botschaft an die Klientinnen ist auch, wir als Eltern, und das sage ich als Pädagogin in dem Fall, sind nicht dazu da, unseren Kindern immer den roten Teppich auszurollen und alles schön einfach zu machen und ihnen quasi die Steine aus dem Weg zu räumen, sondern eigentlich ist unsere Aufgabe, die Kinder bewusst und altersentsprechend zu frustrieren, damit sie in diese Selbstbestimmung kommen, damit sie in diese Handlungsfähigkeit kommen. Weil wenn sie nie die Erfahrung machen, Herausforderungen altersentsprechend selbstständig zu schaffen, wie sollen sie das machen, wenn sie dann ausziehen? Dann sind sie komplett verloren und stehen dann genauso wie meine Generation und alle drumherum da so, okay, cool, Herausforderung, das Leben rumpelt zusammen und ich stehe vor einem gefühlten Scherbenhaufen, was ja nicht der Fall ist, aber so fühlt es sich an. Das heißt, gar nicht mehr so diesem perfekten Leben nachlaufen, weil das kommt in der Form ja eh nie, sondern zu sagen, womit arbeite ich jetzt, wie kann ich jetzt trotz der Herausforderungen das Leben zu einem wunderschönen machen?
Ja, das ist auch so meine Erfahrung, dass es nicht, also ich mache erstmal das Negative, dass es nicht hilft, bei sich selbst oder auch bei anderen, das gilt ja auch für zum Beispiel Freunde oder Partner, jetzt für andere, deren Probleme zu lösen und denen eben sozusagen alles aus dem Weg zu räumen, was irgendwie schwierig sein könnte. Also ich bin ja auch tatsächlich ein Freund davon, natürlich in einem gewissen Maß und auch vielleicht in einem sicheren Rahmen, dass ruhig auch gewisse Trigger passieren dürfen und sollen, weil Trigger weisen mich ja auf etwas hin, was in mir arbeitet, was ich irgendwie verinnerlicht habe als Glaubenssatz, als Glaubenskonstrukt. Und es kann ja sehr hilfreich sein zu verstehen, ah, das triggert mich, daraus, davon kann ich ja etwas lernen.
Absolut.
Und ja, und das ist etwas, wie du das gerade beschrieben hast, was ich sehr spannend finde, dass wir vielleicht als Eltern oder Bezugspersonen von Kindern, wo wir vielleicht merken, ja, die sind vielleicht auch schneller überreizt und überfordert, dass es also nicht darum geht, dass wir denen alles aus dem Weg räumen und sie sozusagen in Watte packen, sondern dass wir vielleicht bei ihnen sind und sie auch ermutigen, da durchzukommen. Und ihnen vielleicht so dieses Hilfe zur Selbsthilfe, also dass wir ihnen zwar eine Hilfestellung und einen sicheren Rahmen bieten, aber gleichzeitig innerhalb dieses Rahmens, du hast das vorhin so schön bildlich mit diesem Klettergerüst beschrieben, dass wir innerhalb dieses Rahmens sie aber auch mal machen lassen und sie auch diese, ob jetzt frustrierenden oder herausfordernden Erfahrungen machen lassen. Und was ist denn da etwas, gerade wenn ich vielleicht als Elternteil selber das noch nicht so hinbekomme, ich habe da vielleicht sehr viel Angst entwickelt, ne? Das sind ja auch wieder so Muster, ich habe vielleicht ein sehr negatives Bild von mir oder von der Welt, die Welt ist gefährlich. Was würdest du denn da mitgeben, so als ersten Schritt, um sich von dieser, ja, von dieser Angst oder auch dieser Sorge, dieses, ne, Gedankenkreisen ist ja auch so ein typisches Muster, um sich da so ein Stück weit auch davon zu befreien, dann, damit ich eben dem Kind genau das nicht mitgebe?
Das Wichtigste ist da wirklich die Annahme der Gefühle, und das ist aber eigentlich dann schon wieder der übernächste Schritt, weil gerade die Personen, die so ganz intensiv in Ängsten oder Panik drinstecken oder vielleicht auch in Richtung Burnout, Erschöpfung ganz stark in die Richtung geht, da ist die Annahme schon ein Schritt zu weit. Das heißt, mit diesen Personen gehe ich dann wirklich in diesen absoluten Emotional Release, schüttelt das mal raus, stampf mal auf den Boden, lass das mal wirklich raus, weil es heißt ja, im Englischen heißt ja Emotion, quasi in Motion, in Bewegung. Die Emotionen müssen ja fließen und die sind einfach sonst so gefangen im Körper, die müssen einfach mal raus. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir den Hammer nehmen und auf das nächstbeste Auto einschlagen und so unsere Emotionen loswerden, sondern mal wirklich in dieses Gefühl kommen, so, das war jetzt gerade befreiend, mal diese Ängste wirklich auszusprechen und rauszuschütteln. Und das geht eben über die Hände zum Beispiel, geht das richtig gut. Oder eiskaltes Wasser über die Handgelenke drüber rennen lassen. Motorisch aktiv werden. Ich kann mich erinnern, da waren meine Kinder ganz klein. Das hat jetzt in dem Fall weniger mit Ängsten zu tun. Und sie haben das für toll befunden, unsere Gästematratze mit Permanentmarker zu bemalen. Und bei mir war so, boom, Explosion in meinem Kopf. Und ich habe mich dann gar nicht wirklich bewusst, aber so unbewusst aus der Situation rausgeschält und habe dann angefangen, jetzt habe ich so einen Knüll, aber ich habe dann meine Haare angefangen zu Zöpfen zu flechten. Und ich bin im Bad gestanden, so, oh, das muss jetzt einfach mal raus, weil ich wusste, wenn ich diese Emotionen nicht rauslasse, dann fliege ich komplett meine Kinder an. Und das wäre ja genau dieses Muster, das ich durchbrechen möchte, wenn ich da aus der Liebe heraus handeln möchte. Das heißt, mein ultimatives Ziel mit den Klientinnen ist einerseits eben raus aus der Kontrolle zu kommen, in dieses bedingungslose Vertrauen und eben insofern in diese bedingungslose Liebe allem gegenüber. Weil für mich ist Liebe immer die Antwort. Natürlich werden wir in diesem Leben alle kein Buddha, der das hundertprozentig in jeder Situation schaffen wird. Trotzdem darf es unser Ziel sein, da aus der Liebe heraus in Situationen zu gehen. Und ab dann habe ich das Gefühl, wenn diese Hürde geschafft ist, so dieses, ich darf meine Emotionen rauslassen, / ich muss meine Emotionen rauslassen, das ist ja etwas, was von klein weg uns, nicht so laut und das geht gar nicht, das muss erstmal verstanden und gespürt werden, weil im Kopf kann ich es ja relativ schnell verstehen, dass ich sage, ja, stimmt, ich muss die Emotionen rauslassen. Aber konkret das dann umzusetzen und in dieser Situation dann wirklich diesen Switch zu schaffen, rauszugehen und zu sagen, anders rauslassen und dann wieder aus einer ruhigen Haltung zurückzugehen, das ist im Endeffekt dann die Magie, die dann unterschiedlich lange bei den Klientinnen dauert. Und es dauert bei manchen auch tatsächlich sehr, sehr lange, also monatelange, was auch absolut nachvollziehbar ist, wenn etwas seit Jahrzehnten im Nervensystem steckt.
Ja, das braucht natürlich seine Zeit. Und ich glaube auch, oder das ist auch meine Erfahrung, dass es reicht da eben nicht, wenn das nur über die Kognition, also wenn das nur über den Verstand läuft, also wenn ich das verstanden habe, ja, ich habe diese und jene Verhaltensmuster und Glaubenssätze mir angeeignet und ich weiß, die sind nicht gut für mich. Das ist eine sehr gute Erkenntnis, nur das reicht eben leider nicht. Und gerade, weil wir ja auch das von dem Modelllernen für die Kinder angesprochen hatten, auch wenn ich meinem Kind das vielleicht nicht verbal vermittle, nimmt es das ja dann über mein Verhalten wahr. Da, ne, wie gehe ich mit Situationen um? Und deswegen finde ich es auch so entscheidend, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern wirklich auch in die Emotionen und das Körperliche dann auch gehen. Und Emotionen wenn wir sie nicht rauslassen, manifestieren sich ja im Körper. Das ist ja das, was du auch gerade so beschrieben hast, ne? Wenn ich das nicht abschüttle, wenn das nicht fließen kann, also dieses Emotion, ne? Wenn diese Motion nicht stattfinden kann, dann manifestiert sich das ja auch im Körper. Und da finde ich vielleicht auch nochmal spannend, dieser, ne, ich hatte ja vorhin schon diesen Begriff des inneren Kindes angesprochen. Also meine Erfahrung dabei ist ja bei mir selbst, aber eben auch mit Klientinnen und Klienten, dass wir ja eigentlich, wenn wir auf Kinder treffen, sei es nun das eigene oder auch generell ein Kind vielleicht im Familien-, im Freundeskreis, dann, ne, dass sie uns so teilweise einen Spiegel vorhalten, dass wir ja auch unser eigenes inneres Kind dabei betrachten und auch wieder wahrnehmen können, wenn wir das denn zulassen, wenn wir da sozusagen, ne, wie du das gesagt hast, auch reingehen wollen. Und das finde ich dann nochmal spannend, eben, es gibt ja eben nicht nur die äußeren, realen Kinder, sondern wir waren ja eben auch mal hochsensible oder sehr empathische, sensible Kinder und haben ja da eben, ne, vielleicht auch gewisse Muster von unseren Eltern übernommen, also diese transgenerationalen Muster. Und da dann auch zu schauen, wie kann ich denn meine eigenen Muster, mich vielleicht falsch zu fühlen, mich nicht gut genug zu fühlen, mich immer außen vor zu fühlen, das Gefühl zu haben, ganz viel Verantwortung übernehmen zu müssen und so weiter. Ja, also all diese Dinge, die da so eine Rolle spielen können. Und was ich da noch spannend finde, ist, dass für mich selber war das zum Beispiel sehr wichtig, mir auch zu sagen, ich möchte diese Muster so nicht weitergeben. Also weder an irgendwelche Kinder noch an Partner noch an Freunde. Ich möchte diese Muster nicht weitergeben, auch wenn die vielleicht gar nicht von mir kommen, sondern auch übernommen worden sind, ja, von Eltern, von Großeltern, also dieses Transgenerationale, dass ich irgendwann es sehr wichtig fand, für mich auch zu sagen, und bei mir ist damit Stopp. Bei mir hört das auf, diese Muster, die so blockierend und belastend sind, ja, und die so destruktiv ja auch sind in dem Sinne. Wie hast du das für dich erlebt?
Als wirklich heftig intensive Reise, weil das ist wirklich etwas, was ich über die letzten, also wirklich 13 Jahre, es hat irgendwie schon angefangen, bevor mein Älterer auf der Welt war, so mit Beginn der Schwangerschaft eigentlich, wo ich gemerkt habe, so, das sind so viele Momente, wo ich, es ist bitte keine Schizophrenie, das möchte ich immer dazu sagen, wenn ich das so beschreibe, aber es fühlt sich dann teilweise wie so zwei Personen in meinem Körper an. Das eine, das dann schon eben diese Erkenntnis hat, ey, warte mal, wenn ich das jetzt aus meiner erwachsenen, klaren, neutralen, aus der Liebe gehaltenen Perspektive betrachte, sieht die Situation komplett anders aus, als wenn ich jetzt in diesem bockigen kleinen Kind bin, der sagt, aber ich will. Und natürlich habe ich als Erwachsene bei meinen Kindern ebenso diese Momente gehabt, wo ich mir dachte, so, ich erwürge dieses Kind jetzt, weil ich das jetzt so will. Also nicht das Erwürgen, sondern weil ich das gerne möchte, was sie da jetzt für mich tun sollen. Und ab dem Moment, wo wir da alle so in diesem inneren Kind gefangen sind, ist es ja einzig und allein ein Machtkampf. Das geht ja bis hinauf in die höchste politische Ebene. Das sind ja meiner Meinung nach auch nur alle verletzte innere Kinder, die es noch nicht geschafft haben, da aus einer klaren, liebevollen Haltung heraus miteinander zu agieren. Und deswegen habe ich da auch für mich, genauso wie du es gesagt hast, für mich, da waren meine Kinder noch nicht mal auf der Welt. Da kann ich mich erinnern, da hatte ich mit dem Vater meiner Kinder, da waren wir auf Urlaub, wir waren sehr, sehr lange zusammen. Also wir waren, glaube ich, 11, 12 Jahre oder so zusammen und haben dann erst sehr spät die Kinder bekommen. Und da kann ich mich erinnern, da waren wir auf Urlaub in Ägypten und ich war so dieses typische, bockige, kleine Kind, das ihm dann im Wasser, ich war auf der Luftmatratze, er war im Wasser, so richtig so, boom, die Hand ins Wasser geknallt habe. Es hat ihn nur angespritzt, aber es hat ihn so wütend gemacht, aber er ist so ein absolut ruhiger Typ. Er ist jetzt keiner, der irgendwie eskaliert. Und er hat mich nur angeschaut und ganz ruhig gesagt, also wenn du das nicht in den Griff bekommst, dann möchte ich keine Kinder mit dir bekommen. Und das war bei mir so ein, puh, ich habe ein Problem. Weil zu dem Zeitpunkt haben wir darüber gesprochen, Kinder zu bekommen. Und das war bei mir so ein, ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil ich wusste, ich muss das auflösen. Das ist jetzt nicht nur einfach ein, ja, ziehe ich heute den rosaroten Pulli an oder ziehe ich den roten Pulli an, sondern das ist ein, oh shit, das geht richtig tief. Und ab dem Moment ist quasi eine Reise losgegangen, das war ungefähr 3 Jahre, bevor dann unser Älterer auf der Welt war, 4 Jahre vielleicht, Und ich wusste, ich habe da wirklich Arbeit zu tun. Und das war harte, harte, harte Arbeit. Immer dieses bewusste Hinschauen. Wie fühle ich mich gerade? In welchem Zustand bin ich gerade? Wo stehe ich gerade? Wie möchte ich mich gerade fühlen? Wie kann ich das umsetzen? Das war definitiv keine Reise, die ich innerhalb von ein paar Wochen abgelegt habe. Und ich bin ihm im Nachhinein einfach unglaublich dankbar für diese wirklich gelassene, ruhige Aussage, weil ich weiß nicht, ob ich diese Reise so geschafft hätte, wenn dann nicht diese ganz große Motivation, ich will aber Kinder haben und wenn ich Kinder haben möchte, dann habe ich ein Problem, weil dann muss ich das auflösen.
Ja, absolut. Und es ist ja auch wirklich so, diese Muster, die wirken ja auch in uns, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht. Die sind ne, so alt, die sind so manifestiert. Und wie du schon gesagt hast, da geht es eben nicht nur darum, ja, was ziehe ich heute an oder was esse ich heute, also irgendwelche so kleinen banalen Dinge, sondern da geht es ja wirklich darum, dass in mir in gewissen triggernden Momenten, in gewissen neuralgischen Situationen, das kann ein Blick sein, das kann ein Satz sein, das kann irgendeine kleine Begebenheit sein, plötzlich wird da etwas getriggert. Und wie gesagt, ich finde das auch generell gut in dem Sinne, dass das auch eine Chance ist, dann genau hinzuspüren und zu schauen, was wird da jetzt gerade getriggert? Und dann geht da ja so ein Muster los. Und was, du hast das vorhin auch schon erwähnt, ich würde das hier auch dazu nochmal unterstreichen, was mir da auch sehr geholfen hat, war eben dann auch zu erkennen, es geht nicht darum, so ganz nur rational auf solche ja, Muster zu schauen, die ich vielleicht eben auch weitergebe an Kinder und an andere Menschen, sondern was mir da auch sehr geholfen hat, war eben mich auch auf diese emotionale Ebene herabzubegeben oder überhaupt zu begeben. Denn in solchen Momenten, wie du das beschrieben hast, mit diesem kindlichen, in diesem inneren Kind-Moment sozusagen, da sind wir ja nicht rational, da funktionieren wir nicht rational, sondern da funktionieren wir erstmal komplett, wir reagieren komplett über die Emotionen. Und mir hat es sehr geholfen, mich auch nochmal auf diese emotionale Ebene dann wieder zu begeben und genau mal zu spüren, wie existenziell und bedrohlich und heftig fühlt sich das denn eigentlich an, um es dann eben auch rauslassen zu können, um das dann auch eben aus dem Körper sozusagen ja rauslassen zu können und damit dann auch in diese Akzeptanz zu gehen und diesen Druck daraus zu nehmen. Also das ist für mich da auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich gerne Menschen und Kindern vorleben möchte, es braucht nicht diesen enormen Druck die ganze Zeit, sondern es darf eben, wie du das genannt hast, dieses liebevolle, akzeptierende mit mir selbst geben. Und das ist etwas, ich glaube, das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn wir selber das vorleben können, dass wir uns in jeder Situation oder zumindest in den meisten, wir müssen es ja gar nicht perfektionistisch machen, das ist ja auch wieder ein Muster, ne, das Perfektionistische, aber wenn wir in möglichst vielen Situationen erstmal uns selbst annehmen können, unser bester Freund sein können, uns selbst liebevoll betrachten können. Ich denke, dass das auch etwas ist, wo wir auch Kindern ganz viel mitgeben können, dass das ein sehr guter Umgang ist, auch mit stressigen Situationen, mit Leistungssituationen, mit herausfordernden Situationen. Was würdest du denn an der Stelle da Menschen mitgeben, die vielleicht genau merken, ich habe so diesen Druck, ich mache mich da ständig runter. Was ist das, was du da gerne mitgeben würdest?
Also für mich, ich liebe die Bücher von Brené Brown, die da wirklich viel auch zum Thema Verletzlichkeit eben schreibt. Und das ist genau das, was da eben auch alles zusammenkommt. Ich muss mich als Mensch verletzlich zeigen und ehrlich zeigen, weil jeder spürt das, wenn jemand sagt, passt schon, eh alles okay. Und dann ist dann vielleicht noch so dieser säuerliche Blick dabei und jeder weiß, dass es gerade nicht in Ordnung ist. Und also die meisten Menschen, die es noch nicht schaffen, sich ehrlich und verletzlich zu zeigen und zu sagen, hey, ich habe da Angst. Hey, ich mache mir Sorgen. So wie ich bei meinem Älteren auch, als er damals mit der Idee kam, mit der U-Bahn alleine zu fahren, habe ich ihm einfach gerade heraus gesagt, mein Schatz, es tut mir total leid, dass ich da jetzt das noch nicht so schaffe. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich habe einfach Angst, dass dir etwas passiert. Und das Thema war monatelang vom Tisch, weil er einfach wusste so, da geht es jetzt nicht darum, dass er das jetzt auf Biegen und Brechen durchziehen muss, dass er mir beweisen muss, dass er stark genug ist, sondern er hat einfach gemerkt, das ist mein persönliches Thema. Und dieses verletzlich zeigen, das sehe ich ja bei mir in der Arbeit auch, wenn ich mit meinem Team da spreche oder überhaupt generell in jeder Beziehung. Ab dem Moment, wo wir es noch nicht schaffen, uns ehrlich und verletzlich zu zeigen, erstens spürt es jeder, wie vorhin gesagt, und zweitens verwechseln wir das oft zu dieses, wenn ich mich verletzlich zeige, dann ist das ein Zeichen von Schwäche. Dabei ist genau dieses verletzlich zeigen der allermutigste Akt, den ich jemals gehen oder setzen kann. Weil jeder kennt die Nachrichten von großen Business-Chefs oder Chefinnen, die irgendeinen Blödsinn gemacht haben, unabsichtlich. Gar nicht, dass ich will niemandem da Boshaftes tun oder böswilliges Tun unterstellen. Sondern da gibt's dann immer die, die sagen, ja, scheiße, ich habe da wirklich Mist gebaut. Wie packen wir das jetzt an, dass es vorwärts geht? Und alle, die so reagieren, haben sofort ihre Befürworter und sagen, ja, stimmt, ist passiert, ich habe auch das und das gemacht. Das ist ja dann so ein Dominoeffekt in die Richtung. Wenn die anderen dann sagen, sieht man auch bei Politikern, ach so, na, ich weiß nicht, so war das nicht gemeint. Ah ja, das ist sicher, weil das und das und das schiefgelaufen ist und die anderen immer nur im Außen. Das setzt voraus, dass ich zu 100% die Verantwortung für mein Tun übernehme. Und da schließt sich ja spannenderweise jetzt auch der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs, wo ich gesagt habe, ich bohre da vielleicht in offenen Wunden, wenn ich zur Mutter sage, du bist für das verantwortlich, wie es deinem Kind geht, weil du dein Nervensystem zuerst steuern musst. Wenn ich umgekehrt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, oder ich bezeichne es gar nicht als Fehler, sondern eine Herausforderung, irgendetwas im Leben gemacht habe und ich übernehme nicht hundertprozentig die Verantwortung, dann ist es ja eigentlich, Entschuldigung, diese vielleicht etwas Kraftausdruck, aber dann verarsche ich ja mein komplettes Umfeld. Weil dann gebe ich etwas vor,
und auch wo mich jeder. Selbst.
Richtig, genau, und auch mich selbst. Und das ist der Klassiker, wie wir sie aus den Hollywood-Filmen auch kennen, wo sie es ja teilweise wirklich so super auf den Punkt bringen. Diese Fassade, die gelebt wird, das Haus mit dem weißen Gartenzaun, die perfekte Ehe, die perfekten Kinder und alle lächeln in die Kamera. Und da weiß jeder, die haben natürlich auch ihre Herausforderungen, aber wenn man sie fragt, ist alles in bester Ordnung. Das soll bitte nicht heißen, ich bin kein Fan, und das unterstreiche ich auch in meinen Mentorings immer, es geht mir nicht darum, dass wir unsere Herausforderungen am Serviertablett präsentieren, weil jeder soll seine Herausforderungen mit sich selbst ausmachen, weil da sehe ich auch wieder das Energetische dahinter, dass ich sage, ich spreche auch nicht mit den Herausforderungen, die ich in der Familie habe, mit x Leuten, weil das möchte ich für mich lösen. Und je mehr ich negativ über jemanden rede oder überhaupt über die Herausforderung, umso mehr ist das ein Schneeballeffekt in die negative Richtung. Das heißt, ich plädiere da ganz stark dafür, das im kleinen Rahmen für sich oder mit professioneller Hilfe auszumachen. Und gleichzeitig, wenn das aber etwas ist, was dann mehrere Menschen betrifft, muss ich so ehrlich sein und sagen, ja, ist mir passiert. Wenn ich mit meinen Kindern irgendwo etwas mache und sie sagt dann, aber Mama, das hast du jetzt nicht toll gemacht oder das stimmt ja gar nicht so, dann sage ich auch nicht, aber es stimmt ja gar nicht, das war ja nur deswegen, sondern dann sage ich, ja stimmt, da hast du recht, das war nicht so ideal. Und das Thema ist erledigt, weil es fängt ja nur jeder darin herumzubohren an, ab dem Moment, wo jeder spürt, das ist jetzt überhaupt nicht authentisch. Und da ist eben auch dann wieder so diese Spaltung, sage ich mal, in der Gesellschaft. Wirklich, ehrlicherweise sehe ich diese Spaltung. Die einen, die bewusst sind und sagen, ich schaue hin, ich nehme alles an, wie es ist und auch meine Fehler, unter Anführungszeichen. Und die anderen, die das ausblenden und sagen, ist nicht, nur lieber nicht hinschauen.
Ja, und zumal, wie du sagst, das sind ja eigentlich in dem Sinne, muss man es auch gar nicht unbedingt als Fehler bezeichnen, sondern das sind vielleicht Dinge, die ich mit gutem Wissen und Gewissen versucht habe und dann ist aber das Ergebnis nicht so, wie ich das vielleicht mir erhofft habe. Oder es sind ja auch eigentlich Learnings. Eigentlich sind ja jeder sogenannte Fehler sind ja eigentlich wundervolle Absolut. Learnings, ne, mit denen wir ja auch wieder etwas über uns und die Welt erfahren können. Und ich finde das eigentlich ein sehr gutes auch Schlusswort in dem Sinne, dieses, den Mut zu haben, zu diesem ganz Menschlichen vielleicht auch einfach zu stehen. Es ist ja auch ganz menschlich, dass wir uns auch irren, dass wir auch Dinge ja mal verbocken, dass Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Und ich finde ja sowieso, dass dieser, wenn wir diesen Mut auch vorleben können, gerade auch ne, Kindern vorleben können, den Mut zu haben, zu sagen, ja, ich bin ein Mensch, ich habe meine Fehler oder ich habe auch meine sogenannten Schwächen oder ich habe generell einfach Dinge, ne, ich bin nicht perfekt. Also, dass wir auch nicht dieses Perfekte vorleben. Ich finde, das ist sowieso etwas. Und dass wir Mut eben auch nicht bedeutet, ich habe keine Angst oder keine Zweifel, sondern dass wir mit den Ängsten und Zweifeln und auch unseren Mustern, die vielleicht auch weiterhin erstmal noch in uns arbeiten, dass wir damit ja auch vorangehen können und damit auch ganz offen umgehen können. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder, das kommt natürlich aufs Alter drauf an, aber dass Kinder eigentlich, wenn wir da auch ehrlich und authentisch uns zeigen, da auch viel mehr verstehen, als wir denen vielleicht auch manchmal zutrauen. Wie ist da deine Erfahrung?
Absolut. Und du hast jetzt eh, also ich habe jetzt immer wieder das Wort Fehler in den Mund genommen, aber mir jedes Mal beim Sprechen gedacht, das ist ja kein Fehler. Aber mir ist in dem Moment dann kein besseres Wort eingefallen. Und jetzt habe ich es, weil das mache ich auch bei mir in den Mentorings mit den Klientinnen, dass ich eben nicht von Fehlern spreche, sondern sage, du hast es bisher anders gemacht und du möchtest das auch in Zukunft jetzt anders machen. Weil das ist etwas, was ich ganz klar nicht nur für die Kinder, sondern auch für meine erwachsenen Klientinnen mitnehme. Weil ich ja punktuell auch mit Teenagern zum Beispiel arbeite und mit denen direkt da arbeite, dass ich sage, ab dem Moment, wo du deine gesamte Vergangenheit quasi als Fehler betitelst, gibst du dir selber so ein richtig mieses Gefühl, dass du eigentlich suggerierst, alles, was ich bisher gemacht habe, habe ich falsch gemacht. Und das ist eben genau das, was du jetzt auch gemacht hast. Wir haben es ja bisher mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und jetzt haben wir erkannt, dass wir es auch anders machen können. Und dadurch öffnen wir uns und es kommt automatisch viel mehr Leichtigkeit rein. Und das ist eben auch das, was ich bei den Kindern dann möchte, dass sie, eh so wie du jetzt auch gerade gesagt hast, mit einer Leichtigkeit an das Thema rangehen. Und ich habe meinen Kindern schon vor Jahren, habe ich mal einen Brief geschrieben, der hängt bei ihnen im Zimmer. Da geht es darum, dass das Leben voller Herausforderungen ist, dass es nur darum geht, sie anzunehmen und trotzdem mit einer Leichtigkeit da durchzugehen, ohne sich davon auffressen zu lassen. Und dass sie immer fragen sollen, dass sie immer weiterkommen. Also meiner Meinung nach ist das Allerwichtigste, was wir unseren Kindern, also unsere quasi der Erde, den Kindern mitgeben dürfen, dass alles voll in Ordnung ist. Weil wenn sie irgendwo auf Gegenwehr stoßen, ist das ja, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ja eigentlich niemals ein Thema von den Personen selbst, sondern immer ein Spiegel der anderen. Und ab dem Moment, wo wir verstehen, ich kann die Wahrnehmung der anderen Person sowieso niemals ändern, weil wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Businessaufbau hernehme, wenn es da Menschen gibt, die sagen, ja, ist vielleicht jetzt nicht so ideal, wenn du das machst, dann habe ich immer noch die Wahl zu sagen, ja, ich sehe das so. Wenn die anderen Personen das anders sehen, da kann ich mich auf den Kopf stellen und sie werden ihre Wahrnehmung nicht ändern, solange sie selbst nicht die Wahrnehmung ändern wollen. Und das ist das, was ich den Kindern auch mitgeben möchte. Bleibt eurem Weg treu. Wenn sich das für euch gut anfühlt, geht es im nächsten Schritt nur noch darum, dass ihr respektvoll mit dem Umfeld umgeht. Weil ich kann natürlich wie ein Bulldozer über alle drüber steigen und sagen, ich mache jetzt mein Ding, dann bin ich Egoist. Wenn ich aber sage, ich möchte das machen und wie können wir das zusammen schaffen, dann ist das aus der Verbindung, aus dem Verbündeten heraus und nicht als Gegner. Und das möchte ich den Kindern einfach gern mitgeben. Oder eben auch den Erwachsenen.
Ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes und auch ermutigendes Schlusswort gewesen. Ja, wollen wir das so als Schlusswort nehmen, Stefanie? Oder?
Sehr gerne.
Ja. Okay, ja, dann vielen, vielen Dank, dass wir uns da mal drüber unterhalten könnten. Also diese gesamte Ebene, dieses gesamte Spektrum, ne, hochsensible Kinder, was macht das in der Wechselwirkung mit den Eltern? Was sagt das über die Eltern aus? Wie können sie dann wieder damit umgehen, dass sie ihren Kindern etwas mitgeben, dass sie ihnen mehr Leichtigkeit und Freiheit und dieses ganz Authentische mitgeben? Ich finde, da haben wir ja einiges jetzt da auch angeschnitten, was hoffentlich für viele, die jetzt zuhören, da auch ja einfach eine Inspiration ist oder auch Ideen mitgibt und auch eine Ermutigung mitgibt. Die Ermutigung, die du ja auch gerade zum Schluss nochmal so schön ausgesprochen hast. Und vielen Dank dafür, Stefanie. Und ja, ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, da jetzt einiges mitnehmen können und möchte das einfach genau so mal stehen lassen. Und vielen Dank und ja, lasst es euch gut gehen.